Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
200 Tage hat die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti auf der ISS verbracht. Gegen 8.400 Bewerber konnte sich die Luftwaffenpilotin durchsetzen. Über das Bewerbungsverfahren, über die Zeit im Sternenstädtchen Baikonur, über ihre Ausbildung und die Zeit auf der ISS hat sie wie ein Tagebuch geschrieben. Am Dienstag hat Samantha Cristoforetti in SWR1 Leute erzählt und uns in die unterschiedlichen Module der Raumstation mitgenommen.
Ich fand das eigentlich schön, vor allem am Anfang, dieses Gefühl, dass man den Raum in den drei Dimensionen bewohnen kann. Also wirklich, man ist jetzt nicht wie auf der Erde, auf der Oberfläche limitiert, sondern man kann wirklich in den drei Dimensionen schweben und drehen und ja, ist auch schön.
Mit der Schwerelosigkeit spielen, so klingt es dann auch bei Ihnen. Wobei die einen natürlich auch vor viele Herausforderungen stellt. Sie beschreiben dann auch Knoten 1, war jetzt gerade das Frühstück. Und ich glaube, man muss sehr pragmatisch veranlagt sein, wenn man als Astronaut unterwegs ist, denn 15 Minuten dauert es dann, bis das Rührei dann auch soweit fertig ist. Und in der Zeit sind Sie auf Knoten 3 gewechselt. Was ist auf Knoten 3?
Also Knoten 3 ist ein bisschen das Wohnbereich der Raumstation, sagen wir mal. Da gibt es Sportgeräte und die Toilette. Das war eben, also ich meine, ich war gerade angekommen auf der Raumstation, mein erster Tag, und ich wollte mal versuchen, die Toilette zu benutzen. Man kennt sich als Technik sehr gut. Ich meine, man ist trainiert worden, man kennt sie ins Detail, wie die funktioniert, was man tun kann, wenn sie kaputt geht. Die hat so einen Kontrollpunkt, also eigentlich zwei Kontrollpulte mit Knöpfen und Schalter und Lichter. Das kennt man alles. Aber ob das jetzt so einwandfrei klappt, die zu benutzen in der Schwerelosigkeit, das erfährt man eigentlich erst, wenn man da oben ist. Und ich habe dann wieder meinen Kommandanten dazu genommen. Das ist normal, ja. Ich meine, da ein erfahrener Astronaut oder Astronautin, die soll bei solchen Sachen am Anfang helfen und zeigen. Und ja, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist eben, wir sind ja schwerelos und diese Produkte, flüssige oder feste, die man da produziert und nicht unbedingt angenehm sind, die würden ja auch schweben. Und die Toilette im Weltraum muss dafür sorgen, dass alles trotzdem in die richtige Richtung geht.
Genau.
Und deswegen muss man immer so einen Ventilator anschalten, damit man so einen Luftzug erzeugt, dass die Sachen dann zieht.
Dass es quasi abgesaugt wird.
Genau, das wird dann abgesaugt in die richtige Richtung. Und das ist dann mit einem Schlauch verbunden mit der ganzen Technik und die wird dann wieder aufbereitet. Das heißt, die wird dann wirklich zum Trinkwasser dann wieder recycelt. Alles, was fest ist, das kommt im Gegenteil so in einem Container und das wird dann einfach, wenn das dann voll ist, ausgewechselt. Und also wenn man da hinkommt und merkt, das ist jetzt voll, okay, dann bin ich halt dran, ich muss das dann austauschen.
Das ist quasi der unbeliebte Küchendienst auf der ISS, oder?
Genau. Und das wird dann in Frachtraumschiffe beladen, die dann zur Erde zurückkommen irgendwann. Und die verglühen dann in der Atmosphäre. Das heißt, da wird dann alles dann da reinbeladen und auf der Art und Weise dann entsorgt.
Kommt das dann irgendwann bei uns unten an oder bleibt das in den Umlaufbahnen als Schrott quasi?
Nein, also es ist eigentlich so gemacht, dass also diese Frachtschiffe, die entkoppeln sich von der Raumstation und dann bremsen sie ein bisschen, dass sie in die Atmosphäre dann wieder reinkommen. Und die sind eigentlich so gemacht, dass sie in der Atmosphäre verglühen. Das heißt, auf die Erde kommt eigentlich nichts.
Die Luft in der Raumstation ist bestimmt keine Waldluft, so schreibt es Samantha Cristoforetti über ihre Zeit auf der Internationalen Raumstation. 200 Tage war die Astronautin im All unterwegs. Am Dienstag hat sie in SWR1 Leute berichtet, wie es sich mit der Luft auf der ISS verhält.
Auf der einen Seite ist die einwandfrei und ich sage das, weil manchmal denken die Leute, dass das schlecht riechen würde und das ist eigentlich nicht der Fall. Die Filter sind eigentlich ganz gut und alle Gerüche werden da rausgenommen, die sind neu. Die Feuchtigkeit stimmt, die Temperatur kann man einstellen, alles einwandfrei. Das einzige Problem ist CO2. Also CO2 ist tatsächlich erhöht, sehr erhöht im Vergleich zu der Erdoberfläche.
Wie viel?
Also ungefähr das 100-fach. Das ist jetzt nicht gefährlich für die Gesundheit im Sinne, dass man jetzt dadurch schwer krank wird oder so. Aber es gibt Menschen, also ich hatte einen Kollege da oben, der sehr starke Symptome, deswegen hat er so Kopfschmerzen und er fühlte sich einfach nicht gut. Bei mir habe ich das jetzt nicht so eindeutig gemerkt. Woran ich mich aber sehr gut erinnern kann, ist, dass einem Tag, weil eben dieser Kollege so starke Symptome hatte und die auch gemeldet hatte zu der Bodenkontrolle, da haben die Kontrolleure entschieden, okay, wir untersuchen das, aber zunächst mal versuchen wir, dieses CO2 richtig sehr stark runterzubringen, sehr schnell. Und dann haben sie praktisch ein zweites Gerät eingeschaltet, das CO2 aus der Luft herausnimmt. Und plötzlich wurde die CO2 halbiert. Und dann hatte ich dann plötzlich wirklich das Gefühl, wow, ich fühle mich, als würde ich jetzt plötzlich doch im Wald rumspazieren gehen.
Und der Körper wird ja auch sehr beansprucht. Also die Strahlenbelastung auf der einen Seite, dann die Schwerelosigkeit über einen langen Zeitraum. Inwiefern gibt es da Untersuchungen? Ich glaube, Sie hatten einen Astronauten mit an Bord, Scott, der einen Zwillingsbruder hat. Und da hat man ein einjähriges Experiment gemacht. Was wollte man rausbekommen?
Genau, das ist dieses berühmte Twin Study Experiment, weil tatsächlich Scott Kelly, dieser Kollege von mir, der da oben war, da ist ein ganzes Jahr da oben gewesen. Und eigentlich zufällig ist es so, dass Scott auch einen Zwillingbruder hat, Mark, der früher auch Astronaut war. Und dann hat sich eigentlich angeboten für die Forscher diese einmalige Gelegenheit wirklich, zwei Zwillingsbrüder zu untersuchen. Der eine bleibt auf der Erde und der andere bleibt ein ganzes Jahr im All. Und dann kann man wirklich sehen, was jetzt genetisch bedingt ist und was eigentlich wirklich von der Umgebung kommt. Und deswegen hat Scott dann eine Reihe von extra Experimente an sich. Aber allgemein werden die Astronauten sehr untersucht, also sowohl medizinisch als auch wissenschaftlich. Also bei sehr viele Experimenten. Und gerade die Experimente, wo wir auch viel einbringen, auch mit Zeit und Bemühungen, sind wirklich Experimente, wo wir das Objekt vom Experiment sind.
Was kam denn an spannenden Ergebnissen raus bei dem Zwillingsexperiment?
Also ich bin jetzt leider nicht eine Expertin, aber ich weiß, dass sehr viel Aufmerksamkeit gab um ein Experiment, wo gewisse eben genetische Änderungen festgestellt wurden, die von der Schwerelosigkeit bedingt wurden oder zumindest von diesem Aufenthalt im All. Sie haben es ja erwähnt, es gibt nicht nur Schwerelosigkeit, ich meine, es gibt CO2, es gibt Strahlungen. Ja. Das heißt, man kann das jetzt nicht 100% auseinanderhalten, was jetzt von was kommt.
In Hoffenheim ist Goline Atay zur Schule gegangen. In Heidelberg hat sie studiert. Sie hat als ARD-Korrespondentin aus Kairo und Moskau berichtet. Geboren ist sie im Iran. 1980, mit 5 Jahren, kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim war sie am Montag zu Gast und erzählte über ihr Geburtsland.
Das war, glaube ich, Ende der 80er, dass wir die erste Reise wieder in den Iran unternommen haben, aber mit ganz großem Zittern und Bangen, was jetzt eigentlich passieren wird. Wir sind heil wieder rausgekommen, wir haben dort die Familie besucht. Ich kann mich an den Moment erinnern, als wir in Frankfurt dann gelandet sind und meine Mutter das Kopftuch abgenommen hat und also diesen Moment der Freiheit einfach so genossen hat und diese Erleichterung, wieder deutschen Boden betreten zu dürfen.
Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Deutschland dann auch ein Stück weit Heimat für Ihre Eltern?
Sicherlich. Heimat, mit der man gehadert hat lange Zeit. Mittlerweile kann ich sagen, dass meine Eltern doch deutscher sind, als sie sich selbst zugeben mögen.
Ja, das heißt, im Iran wieder zu leben, wäre für die Eltern niemals eine Alternative gewesen.
Das ist, ich glaube, mittlerweile kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich glaube, da hätten sie große Assimilationsschwierigkeiten.
Wie oft kommen Sie persönlich noch in den Iran?
Ich bin vor einigen Jahren noch relativ regelmäßig dort gewesen. Ich habe dort auch journalistisch gearbeitet, habe für den ARD Weltspiegel eine Gruppe von iranischen Pilgern verfolgt, von Teheran in den Irak, ins irakische Kerbela, schiitische Pilger. Und dann kamen die Unruhen von 2009.
Ja.
Die Wahlunruhen damals nach der gefälschten Präsidentschaftswahl. Ich habe aus Deutschland dann darüber berichtet für das ARD Morgenmagazin. Und danach kamen so einige Signale, dass man mich sozusagen auf dem Schirm hat.
Also wenn ich mich richtig erinnere, diese großen Demonstrationen vor knapp 10 Jahren in Teheran und in anderen iranischen Städten, da hatte man ja vielleicht doch phasenweise die Hoffnung, da könne sich was verändern im Land. Warum hat es nicht funktioniert?
Das ist eine gute Frage, die sich Iraner selbst auch stellen. Wahrscheinlich, weil eben nicht in einem Großteil der iranischen Bevölkerung das Bewusstsein für wir brauchen eine ganz grundlegende Veränderung vorhanden ist. Mhm. Ich glaube, die Veränderung wollen, sind mittlerweile alle dabei auszuwandern. Also ich erlebe es in meiner eigenen Familie, dass jetzt viele in den USA gelandet sind, in Deutschland gelandet sind und ein Stück weit einfach ihre Heimat auch aufgegeben haben, weil sie dem Druck des Alltags und der politischen Umstände nicht mehr standgehalten haben.
Das heißt, trotz der enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, aktuell bedingt auch durch die Sanktionen, sitzen die Mullahs fest im Sattel.
Ganz genau. Es gibt eine riesige Angst einfach vor dem, was das Regime machen könnte. Und viele Menschen malen sich aus, dass es ein riesiges Blutbad geben könnte, wenn es eben zu einem Aufstand kommt. Und dass der genauso blutig wie zum Beispiel aktuell in Hongkong niedergeschlagen werden könnte.
Noch immer leben Ex-RAF-Terroristen im Untergrund. Die Münchner Journalistin Patricia Schlosser hat sich auf die Suche nach drei Abgetauchten gemacht, die seit Jahren Überfälle auf Supermärkte und Geldtransporter verüben und sich damit das Leben im Untergrund finanzieren. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim berichtete Patricia Schlosser über die drei Abgetauchten, Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette.
Also die stammt eigentlich aus Wiesbaden. Hat sich da auch bei der Routenhilfe viel engagiert, das weiß man. Sie kannte wohl auch andere Mitglieder aus der dritten Generation der RAF und war dann später viel in Hamburg, wo sie vielleicht in Kontakt mit den anderen beiden gekommen ist. Und sie ist so, man vermutet, dass sie Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre abgetaucht ist. Und
warum ist sie abgetaucht?
Es könnte sein, dass sie an mehreren Anschlägen beteiligt war. Man hat Haare von ihr an mehreren Tatorten gefunden, beziehungsweise in einem Tatfahrzeug.
Volker Staub?
Der ist mal festgenommen worden schon als RAF-Mitglied, hat dann 4 Jahre abgesessen und ja, kurz nachdem er wieder draußen war, ist er auch schon wieder untergetaucht.
Dann gibt es noch einen dritten, Burkhard Garweg, der ein Stück jünger ist als die beiden anderen.
Genau, der ist viel jünger als die anderen beiden. Der ist wohl durch die Hafenstraße, heißt es immer so, in Kontakt mit Ernst Volker Staub und Daniela Klette gekommen. Er ist halt wirklich noch als Schüler abgetaucht, also verrückt, wie lange der schon im Untergrund lebt.
Weiß man, ob die zum gleichen Zeitpunkt gemeinsam abgetaucht sind?
Ob sie gemeinsam abgetaucht sind, weiß man nicht. Also die Haftbefehle sind in unterschiedlichen Jahren ausgeschrieben worden.
Weiß man, in welcher persönlichen Beziehungskonstellation die zueinander stehen?
Man weiß, dass sie sich auf jeden Fall von der Hafenstraße her kannten. Mhm. Und es gibt immer wieder Gerüchte, dass Daniela Klette und Ernst Volker Staub zusammen wären. Aber ob das stimmt, keine Ahnung.
Überfälle auf Geldtransporter, Überfälle auf große Lebensmittelläden. Wie viele Überfälle dieser Art hat es gegeben und wie viel Geld haben die erbeutet?
Also insgesamt geht man von 12 Raubüberfällen aus. Inzwischen könnte es aber auch sein, dass man die Zahl da wieder runterschrauben muss. Also zuletzt hieß es jetzt schon wieder von der Polizei, vielleicht sind es auch nur 10 gewesen oder 9. Das ist also nicht so ganz klar. Man geht davon aus, dass sie ja inzwischen, also beim letzten Überfall haben sie 400.000, sollen sie 400.000 erbeutet haben.
Damit kommt man ja eine Weile hin.
Damit kommt man eine Weile hin,
auch im Untergrund.
Ja.
Die Überfälle sind begangen worden mit Schnellfeuergewehren, mit Panzerfäusten. Weiß man, woher diese Waffen kommen?
Die Vermutung ist, dass sie aus alten RAF-Depots stammen. Also so eine altertümliche Waffe wie eine Panzerfaust, das ist ja auch Wahnsinn, ne? Dass die mit sowas unterwegs sind. Könnte ja gut sein, dass sie die einfach noch aus alten RAF-Beständen, aus irgendwelchen Waldverstecken, in irgendwelchen Garagen oder so geholt haben.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die im Untergrund bleiben können, ohne dass man sie findet?
Eine Erklärung habe ich nicht dafür. Das ist ja das Faszinierende daran. Wie schaffen sie das so lange? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ein Unterstützernetzwerk haben, das so sie nach außen abschirmt und ihnen viele Arbeiten abnimmt und ihnen auch aushilft mit Sachen wie zum Arzt gehen und so weiter. Und vielleicht sind sie ja einfach gar nicht in Deutschland und deswegen sieht sie auch hier niemand. Ne? Das ist ja immer das Merkwürdige. Warum sieht die niemand? Also vielleicht leben sie hauptsächlich im außereuropäischen Ausland und kehren nur für die Überfälle hierher zurück.
Eine Stiftung, die von ihrem Namen her nicht bekannt ist. Und dennoch ist sie die größte deutsche Kultureinrichtung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hermann Parzinger ist seit 2008 Präsident der Stiftung. Er ist selbst Archäologe. Am Mittwoch in SWRs Leute sagte er zur Ankündigung Frankreichs, Kunst aus früheren Kolonien komplett an die Herkunftsländer zurückzugeben.
gab ja kürzlich eine Konferenz in Frankreich, in Paris, wo der französische Kulturminister Riester sehr klar gesagt hat, man kann schon mal das eine oder andere zurückgeben, aber ansonsten geht es um Kooperation, um Zirkulation, um Leihgaben. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr gehypt worden. Macron hat in der Tat im Oktober 2017 in Ouagadougou diese berühmte Rede gesagt, wo er in 5 Jahren ein nicht alles zurückgeben will, aber einen Plan dafür haben will. Und ich hatte selber Gelegenheit, mit Präsident Macron in einem anderen Kontext mal zusammenzutreffen und habe ihn da auch angesprochen. Und er sah das sehr differenziert, muss ich sagen. Und Fakt ist, dass Frankreich noch nichts zurückgegeben hat, während Deutschland schon. Das Lindenmuseum hat Dinge nach Namibia zurückgegeben. Wir haben Dinge nach Alaska zurückgegeben, bereiten Dinge zur Rückgabe nach Tansania vor. Also wir haben diese Aufgabe angenommen, aber es geht nicht darum, innerhalb von 5 Jahren riesige Konvolute einzupacken. Es geht darum, zusammenzuarbeiten, Provenienzforschung zu betreiben und dann auf einer seriösen Grundlage zu entscheiden, was man zurückgibt und was natürlich auch nicht.
Was ist Ihr Eindruck? Was war es dann von Macron? Ein politisch geschickter Schachzug?
Ich glaube schon, dass ihm das ernst war, dass man in der Zusammenarbeit einen neuen Weg finden muss mit Afrika, auch im kulturellen Bereich. Und das war sicher politisch geschickt und er hat ja damit auch was ausgelöst, auch und ganz besonders in Deutschland. Und das kann man nur als positiv sehen. Natürlich wird es immer, es gibt Extremhaltungen und so weiter. Aber ich glaube schon, dass die Museen und alle in Deutschland von Hamburg bis Stuttgart runter klar gemacht haben, dass sie sich diese Aufgabe stellen wollen. Da ist Rückgaben ein Weg, aber auch Zusammenarbeit, Zirkulation. Und mit dieser ganzen Vielfalt, mit dem ganzen Spektrum dieser Kooperationsmöglichkeiten, dieser Formate, können wir echt eine neue Form der Zusammenarbeit mit anderen Kulturen schaffen, mit anderen Ländern schaffen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung und auch Chance.
Das wäre also ein neuer Weg. Dann gibt es auch noch Ansichten über die Beutekunst. Der Afrika-Korrespondent der Zeit, Bartholomäus Grill, meint zum Beispiel, dass sich die Weißen nach wie vor für die besseren und die klügeren Menschen halten. Und das sei auch ein Erbe aus der Kolonialzeit. Und in Ausstellungen würde koloniale Raubkunst vor allem präsentiert, um ein schönes Selbstbild zu zeichnen. Das lässt sich vermutlich nicht leugnen.
Ja, aber das klingt so ein bisschen, als hätte er es irgendwie vor 20 Jahren gesagt. Also man muss schon sehen, was in den Museen passiert. Und es ist ja seit 2 Jahren eine sehr intensive öffentliche Diskussion. Und gerade im Humboldt-Forum haben wir natürlich auch die einmalige Chance, dass wir das Ethnologische Museum, die Ausstellungsbereiche, Museum für asiatische Kunst aus Dahlem umziehen, ein völlig neues Gebäude. Wir haben die Chance, diese Räume, die Präsentation der Sammlung völlig neu zu gestalten.
Wie würde denn eine neue Gestaltung dann das Selbstbild auch verändern?
Ich glaube einfach, wissen Sie, wenn ich sehe, wie wir mit den Objekten aus dem Maji-Maji-Krieg aus Tansania, wie Kuratoren aus Tansania die Geschichte der Kolonialzeit und diesen blutigen Kolonialkriegs der Deutschen mithilfe dieser Objekte im Humboldt-Forum selbst erzählen, dann ist das schon mal ein Weg, einfach eine Geschichte aufzuzeigen, die den Deutschen gar nicht bewusst ist. Wir sagen immer Kolonialismus und so weiter, muss in die Öffentlichkeit, ja muss es auch, ist es aber nicht. In den Schulen wird das nicht gelehrt, von dem Genozid an Herero und Nama hat man vielleicht mal gehört, was jetzt durch die Medien geht. Maji-Maji-Krieg sind auch 300.000 Menschen ungefähr umgekommen, auch eine deutsche Schuld. Wer weiß davon? Niemand. Das ist auch die Aufgabe des Humboldt-Forums, diese Dinge zu erzählen. Aber nicht nur über Schuld und Kolonialismus, sondern auch, wie haben sich andere Kulturen eigentlich entwickelt? Wie haben sich komplexe soziale Strukturen am Amazonas, im schwierigen Biotop entwickelt? Das sind zivilisatorische Leistungen. All das müssen wir auch über andere lernen, wenn wir andere respektieren wollen. Respekt und Toleranz geht nur über Wissen.
Die globale Geschichte der Menschheit aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Nichts weniger will das Humboldt-Forum im Berliner Stadtschloss, was eigentlich im November öffnen sollte. Daraus wird nichts. Die Eröffnung musste um 9 Monate verschoben werden. Professor Hermann Partzinger ist Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die für die Ausstellungsfläche im Humboldt-Forum zuständig ist. Am Mittwoch in SWR1 Leute hat Hermann Partzinger erzählt, wann er zuletzt dort war.
Ich war vor ein paar Wochen dort an der Baustelle, vor allem aber natürlich in Dahlem, wo wir die ganzen Objekte für den Umzug vorbereiten. Das ist ja das Rückgrat des Humboldt-Forums, die Sammlung, die 2 ganze Etagen belegen. Und in Dahlem sind wirklich Dutzende bis zu 100 Restauratoren tätig mit Zeitverträgen, die wirklich 25.000 Objekte, die umziehen, aus Vitrinen holen, wo sie 40 Jahre untergebracht werden, entgiften, restauratorisch behandeln und für den Umzug vorbereiten, dokumentieren, digitalisieren gleichzeitig aus. Also das ist ein richtig, wie so eine Fabrik, so eine Straße, wo wirklich ein Schritt nach dem anderen vollzogen wird. Sehr eindrucksvoll. Wir sind da immer wieder auch mit Politikern, mit Journalisten, was da geschieht. geschieht. Und es ist einfach eine, und es betrifft das Gebäude ganz genauso. Ein Gebäude mit 40.000 Quadratmeter Gesamtfläche, mit einer komplexen technischen Innenausstattung, denn diese ethnologischen Sammlungen oder asiatischen Kunstsammlungen sind hochsensibel von der Klimatechnik, von allem. Und es ist kompliziert. Und das, wenn das jetzt 9 Monate später eröffnet wird, ist es kein Beinbruch.
Sie haben jetzt Baustelle gesagt. In der ersten Etage brennt schon Licht. So sehr sieht es von außen gar nicht nach Baustelle aus. Ist es noch eine Baustelle? Wo?
Ja, das Gebäude ist baulich, ist weitgehend fertig und in der Tat von außen, es wird an den Portalen und an der Kuppel wird sozusagen die historische Haut noch zu Ende gebracht. Aber im Inneren ist es insofern Baustelle, weil natürlich diese ganze Gebäudetechnik eingebracht werden muss. Und wir wissen das auch von unseren Baustellen auf der Museumsinsel und auch sonst in Berlin, dass die technische Gebäudeausstattung ist nicht unproblematisch. Da sind wirklich Dutzende von Firmen beteiligt, sehr stark spezialisiert. Und das ist schon eine Herausforderung bei so einem großen Gebäude. Im nächsten Jahr wird der erste Abschnitt eröffnet und ich denke, darauf kann man sich freuen.
Wie groß war Ihre Enttäuschung, im Humboldt-Jahr nicht eröffnen zu können?
Ach, die war eigentlich gar nicht groß. Ich bin mit diesem Projekt Humboldt Forum seit Beginn meiner Amtszeit, seit nun jetzt 11 Jahren eigentlich intensivst befasst. Ich bin ins Amt gekommen, dann lief parallel eben der Architekturwettbewerb schon für den Wiederaufbau des Schlosses. Und seitdem sind wir konzeptionell mit dem Humboldt Forum, mit der Neupräsentation der Sammlung befasst. Wir sind die Jahre mit den Kollegen eben des Ethnologischen Museums viel gereist in aller Welt, haben uns Museen angesehen, Kooperationen aufgebaut. Es ist so viel passiert. Insofern, das ist wirklich, wir freuen uns auf dieses Projekt. Das wird gut. Das wird aber auch noch ein Stück weit, würde ich jetzt mal sagen, gerade bei den aktuellen Diskussionen, unfertig sein, wenn es eröffnet ist. Und das haben wir aber immer gesagt, es ist ein Prozess. Das Humboldt-Forum muss auf aktuelle Debatten reagieren können, muss Ausstellungen, Veranstaltungen verändern können. Und das muss man von Anfang an mitdenken, diese Beweglichkeit, das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Hans-Georg Maaßen war Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Wochenlang bestimmte er im vergangenen Jahr die Schlagzeilen bis zu seiner Absetzung in den einstweiligen Ruhestand durch Horst Seehofer. Seine Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz, die sogenannte Hetzjagddebatte, hatte zu einer Regierungskrise geführt. NSWNs Leute am Freitag bei Wolfgang Heim sprach Hans-Georg Maaßen darüber, wie er innerhalb seiner Partei, der CDU, polarisiert.
Ich habe Freunde, ich habe Fans, ich habe Unterstützer, ich habe Gegner und ich habe auch manchen, der das nicht gerne sieht, was ich mache. Aber ich bin nicht alleine, kann ich sagen. Es gibt sehr, sehr viele, auch in der CDU, die jedenfalls meine Position mittragen. Das sind die vielen Freunde in der Werteunion, die auch dank jedenfalls, ich sage mal, der Kontroversen um meine Position immer mehr werden und die auch immer größer wird.
Wobei, es gibt einen Parteifreund von Ihnen, Armin Schuster, ein eher konservativer CDU-Innenpolitiker, der über Sie gesagt hat, Maaßen erreicht mit seinen Positionen gerade mal 10% der CDUler.
Ich weiß nicht, woher Herr Schuster diese Prognose oder diese Schätzung hat. Ich sehe es jedenfalls nicht so.
Und welche Zahl würden Sie dagegen setzen?
Es gibt eine Meinungsumfrage, die durchgeführt worden ist. Nach dieser Meinungsumfrage sagen 77% aller Anhänger und Unterstützer der CDU, es muss mehr Werteunion in die Partei. Das heißt, die Programmatik der Werteunion, die ich vertrete, sollte auch stärker in die Parteiprogrammatik einfließen.
Sie engagieren sich für die CDU. Das wird von einem Teil Ihrer Parteifreunde mit Sympathie und mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Von anderen wird es relativ harsch abgelehnt. Also beispielsweise Friedrich Merz, der Parteivorsitzender werden wollte im vergangenen Jahr, hat Ihnen destruktives Verhalten vorgeworfen und noch hinterhergeschoben, es sei schon komisch, dass einer die Regierung kritisiert, deren Staatssekretär er noch vor einem Jahr werden wollte.
Also ich habe es jedenfalls nicht so harsch von ihm empfunden, wie Sie es gerade sagen. Ich vertrete Positionen, wie ich sagte, die viele andere in Deutschland auch vertreten. Und dass man als Ruhestandsbeamter durchaus, ich sage mal, einen breiteren Blick hat als Bundesbeamter, das ist eigentlich selbstverständlich. Und deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, bestimmte Positionen zu kritisieren oder zu kommentieren.
Wobei, ich glaube, es ein Mäßigungsgebot gibt für Beamte?
Selbstverständlich ein Mäßigungsgebot für Beamte, aber auch für Ruhestandsbeamte. Man darf natürlich nicht in, ich sage mal, verfassungsfeindlicher Weise die Politik der Bundesregierung kritisieren oder bestimmte Forderungen aufstellen. Das ist selbstverständlich.
Aber im Rahmen dessen, was die Verfassung zulässt, können Sie Kritik auch durchaus heftiger Art an der Bundesregierung, an Ihrer Partei oder an der Bundeskanzlerin üben.
Ja, selbstverständlich. Ihre Verständnis noch. Selbstverständlich schauen Sie sich mal die große Zahl auch an Spitzenpolitikern an, die Beamte waren oder Ruhestandsbeamte sind. Das ist in Deutschland in der Vergangenheit regelmäßig gewesen. Denken Sie, einer meiner Vorgänger war Herr Wertebach, er war dann Innensenator in Berlin geworden. Oder einer der Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Herr Kinkel, war einmal Außenminister. Auch die Personen mussten sich politisch äußern und nicht immer nur wohlwollend zur Politik der jeweiligen Regierung.
Hans-Georg Maaßen polarisiert. Der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz war am Freitag zu Gast in SWR1 Leute. Die Hörerkommentare lauteten von: Wie können Sie jemanden wie Maaßen eine Plattform bieten, bis zu: Sehr vernünftige Ansichten, sehr objektiv. Im Leutegespräch bei Wolfgang Heim sprach Hans-Georg Maaßen über seine Kritik an der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel.
Ich glaube, dass man 2013 oder 2014 nicht gesehen hat, wohin das alles führen kann. Dass man vielleicht 2013 andere Weichen hätte stellen können, zum Beispiel auch was die Ausstattung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge angeht, wo der frühere Präsident Manfred Schmidt immer wieder gesagt hat, er braucht mehr Personal, mehr Haushaltsmittel. Wenn das früher passiert wäre, hätte man vielleicht einiges korrigieren können.
Haben Sie das als Verfassungsschutzpräsident früh gesehen? Und wenn Sie es gesehen haben, haben Sie die Bundesregierung darüber informiert?
Also über meine frühere Tätigkeit und die Gespräche, die ich jedenfalls innerhalb der Bundesregierung dazu geführt habe, darf ich natürlich nicht sagen. Aber Sie können davon ausgehen, dass die Erkenntnisse, die ich hatte, mit allen geteilt wurden.
Was hat Sie am meisten gestört an der damaligen Situation, dass so viele Menschen ohne Papiere und damit ohne Identitätsnachweis nach Deutschland gekommen sind?
Als Nachrichtendienst sammelt man Informationen über gefährliche Menschen und diese Informationen wandern in eine Datenbank. Und im Herbst 2015 hatten wir natürlich auch große Sorge vor dem Hintergrund der Terroranschläge in Paris, dass auch in Deutschland derartige Anschläge stattfinden können. Und da können Sie sich vorstellen, wenn nach Deutschland täglich 10.000, manchmal 15.000 Menschen auf dem Weg waren, einzureisen. Und diese Personen zu einem sehr großen Teil, die Bundespolizei sprach von 70%, keinen Pass hatten, keine Identitätsdokumente. Da konnte es einem richtig gruseln, wenn ich in meiner Datenbank Namen von Gefährdern hatte und diese Personen möglicherweise einreisen, aber nicht mit ihrem Klarnamen, sondern mit einer Falschlegende.
Wie viele Gefährder gab es damals? Also Gefährder müsste man vielleicht noch definieren, als welche, denen man jederzeit einen Anschlag zutraut. Und wie viele Gefährder in etwa gibt es heute?
Als ich anfing mit meinem Job als Verfassungsschutzpräsident im Jahr 2012, hatten wir 3.800 Salafisten. Als ich aufhörte, 11.200. Bei den Gefährdern hatten wir eine fast Verdopplung. Wir lagen zuletzt bei 2200 Personen. Und islamistisch-terroristisches Personenpotenzial bedeutet Personen, denen man jederzeit einen Anschlag auch zutrauen kann, wo man zu jeder Person auch ein Personagramm führt und einträgt, was man an neuen Erkenntnissen über diese Person gewinnt.
Ist dann die banale und letztlich auch tragische Erkenntnis die, dass man so viele Menschen überhaupt sinnvoll und umfassend gar nicht überwachen kann?
Naja, wir alle haben festgestellt, dass die Behörden im Herbst 2015, aber in Teilen auch schon davor und danach, überlastet waren. Das war nicht nur das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In Teilen, denke ich, kann man es auch für die Bundespolizei sagen. Wir natürlich auch bei einer derart Vielzahl von Menschen war es schlichterdings nicht möglich, alles in kurzer Zeit und mit der notwendigen Akribie zu bearbeiten.
Eins gehört. SWR 1.